Ja, schön, dass ihr da seid. Sowohl ich bei dem öffentlichen Vortrag vor circa 3 Wochen, als auch Sangha Darshini letzte Woche hat einiges über Dado Rinpoche erzählt, über das Leben von Dado Rinpoche, einfach seine Biografie. Und womit wir uns diese und die nächsten 3 Wochen beschäftigen werden, ist die sogenannten Losungen von Dado Rinpoche. Dado Rinpoche hat viele Sachen in seinem Leben gemacht, aber eine der wichtigsten Dinge, die er in seinem letzten, späteren Teil seines Lebens gemacht hat, eine der Dinge, die ihm besonders am Herzen lagen, war die Schule für tibetische Flüchtlingskinder, die er gegründet hat in Kalimpong, wie alle diejenigen wissen, die was über sein Leben gehört haben. Und diese Schule lag ihm sehr am Herzen. Er hat wirklich da, soweit ich weiß, 35 Jahre seines Lebens für gearbeitet, diese Schule ins Leben zu rufen, am Leben zu erhalten, gegen die größten Widerstände, gegen die größten auch finanziellen und sonstigen Schwierigkeiten, weil er da eine Vision hatte. Er hatte eine Vision, dass diese Schule einen Beitrag leisten könnte, seine Kultur, die tibetische Kultur zu erhalten, indem sie ja, den Kindern nahegebracht wurde, die im Exil lebten, im indischen Exil. Und warum es ihm so wichtig war, die tibetische Kultur zu erhalten, war nicht, weil er irgendwie Nationalist gewesen wäre, sondern weil er glaubte, dass die tibetische Kultur so durchdrungen war vom Dharma und so eine besondere Form des Dharma hervorgebracht hatte, dass um den Dharma in seiner tibetischen Ausprägung wirklich erhalten zu können, war es wichtig, auch ein Verständnis für die tibetische Kultur zu erhalten. Das heißt, das, was ihm am Herzen lag, war der Dharma in der tibetischen Ausprägung und indem er seinen Beitrag dazu leistete, dass etwas von dieser tibetischen Kultur gerettet werden konnte. Es war sein Beitrag, auch den tibetischen Buddhismus am Leben zu erhalten. Kurz, die Schule lag ihm sehr am Herzen, darüber sage ich nicht mehr. Darüber hat wahrscheinlich Sangha Darshini vorige Woche einiges gesagt. Aber seine Schule hatte eine Fahne und auf dieser Fahne, und ich glaube auch auf dem Schulgebäude selbst, aber das weiß ich nicht genau, war ein Motto aufgedruckt oder 3 Losungen. Ein Motto, was er seiner Schule, wahrscheinlich auch seinen Lehrern, all denen, mit denen er in der Schule zu tun hatte, mitgegeben hat oder mitgeben wollte. Und über dieses Motto oder über diesen Leitspruch, über diese Losung möchte ich heute ein bisschen sprechen und auch die nächsten 3 Abende werden wir uns damit beschäftigen. Und dieser Leitspruch lautete: Bewahrt den Dharma, lebt in Eintracht, strahlt Liebe aus. 3 ganz kurze Sätze. Ich werde die noch oft wiederholen heute Abend. Ihr müsst ja nicht sofort merken. Das ist sein Leitspruch, den er auf sein Schulgebäude, auf seine Schulfahne geschrieben hat. Und wenn man auf die Webseite der Schule geht, dann hat man heute noch genau das auf Englisch. Cherish the Dharma, live united, radiate love. Ganz groß oben drüber über der Webseite. Und wenn man sagt, es ist die Botschaft, die Dado seiner Schule mitgegeben hat, dann ist es wichtig, sich klarzumachen, von wem man da spricht. Ja, Dado wurde von Sangharakshita sehr verehrt, sehr geachtet, sehr respektiert. Und Sangharakshita, der ist nicht leichtfertig, wenn er Leute preist. Er ist nicht jemand, der romantisch, blumig über Leute spricht, sondern er hat einen genauen Blick für Menschen. Und er hat gesagt, es ist vielleicht der einzige, aber einer der wenigen Menschen, von denen aus eigener Überzeugung sagen kann, ja, das ist ein lebender Bodhisattva. Davon ist er persönlich überzeugt. Er hat ihn so über solche lange Zeit und so intensiv erlebt, dass er überzeugt ist, Dado war ein lebender Bodhisattva. Ja, also das heißt, es ist die Botschaft eines lebenden Bodhisattva. Und dazu will ich etwas vorlesen, was Sangharakshita Bhante einmal gesagt hat, als er selbst einen Vortrag gehalten hat über dieses Motto von Dado Rinpoche. Bevor ich über Dado Rinpoches Botschaft spreche, möchte ich ein mögliches Missverständnis klären. Vielleicht meinen einige, dass Dado Rinpoches Botschaft an tibetische Kinder gerichtet war. Wieso sollte das für uns relevant sein, uns weltkluge Menschen des Westens? Nun, man könnte sagen, das stimmt. Rinpoches Botschaft war an Kinder gerichtet. Aber was sah Rinpoche in diesen Kindern? Rinpoche sah diese Kinder als potenzielle Erwachsene. Er sah sie als potenzielle echte Buddhisten. Er sah sie vielleicht als potenzielle Bodhisattvas. Und darum wollte er ihnen eine Botschaft mitgeben, die für ihr gesamtes Leben Gültigkeit haben würde. Eine Botschaft, die Sie nie vergessen sollten. Eine Botschaft universeller Anwendbarkeit. Eine Botschaft, die wahr sein würde, wohin Sie auch gehen würden, ob Sie nun nach Tibet zurückkehren würden oder in Indien bleiben oder sogar in den Resten reisen würden. Mit anderen Worten gab Ihnen Rinpoche eine Botschaft, die zu allen Zeiten und an allen Orten wahr sein würde und Gültigkeit haben würde. Ihr wisst vielleicht, dass die Asche von Dado Rinpoche nach seinem Tod aufgeteilt wurde und dass sie in einigen Stupas im Westen, Stupas, die an FEBO-Zentren stehen, auch aufbewahrt wird. Und zwar gibt es ein Stupa in Neuseeland, in Sudarshana Loka, in dem ein bisschen von Dado Rinpoches Asche enthalten ist. Und auf diesem Stupa ist genau dieses Motto auch eingraviert. Und das Gleiche ist in dem Stupa in Padmaloka, wo ich glaube, dass auch das Motto an den vier Seiten, an der einen Seite steht sein Name und sein wahrscheinlich Geburts- und Todesdatum, und an den anderen drei Seiten stehen die drei Losungen. Das Gleiche in Tiratmaloka, an dem Frauenretreatzentrum in Wales und in Gujaloka, ebenfalls in Spanien. Das heißt, wenn wir das in vielleicht einem Jahr in Vimla Datu auch haben werden, sind wir in der Tradition vom FEBO. Und diese Stupas erinnern nicht nur an das Leben von Dado Rinpoche und an die Verbindung, die Bedeutung, die er für Sangharakshita und damit für unseren Orden und damit für unsere Bewegung hatte, sondern sie erinnern auch an diese Losung, an dieses Motto von Dado Rinpoche. Und ich weiß, dass ich selbst in Tiratmaloka öfter auf Retreat war und dann den Stupa umwandelt habe. Ja, das ist eine ganz schöne Praxis, die man machen kann, auch in stillen Stunden alleine den Stupa zu umwandeln, vielleicht ein Mantra dabei zu rezitieren oder einfach zu reflektieren. Und wenn ich das gemacht habe, kam ich immer an diesen drei Losungen vorbei und alle möglichen Gedanken und Reflexionen darüber wurden auch in Gang gesetzt. Insofern habe ich das Gefühl, ich persönlich habe mit diesen drei Aussagen gesessen in meinem Leben. Heute will ich nur einen Überblick darüber geben, nur sozusagen einen Überblick darüber, wie diese drei Aussagen zusammenhängen, was damit gemeint ist. Und wir werden dann für jeden einen einzelnen Abend haben, wo wir dann ein bisschen mehr persönlicher auch erforschen können, inwiefern hat das eine Bedeutung für uns. Also bewahrt den Dharma, lebt in Eintracht, strahlt Liebe aus. Erstmal zum Ersten, bewahrt den Dharma. Die Reihenfolge ist nicht beliebig. Die haben einen logischen Aufbau, diese drei Aufforderungen, könnte man sie nennen, oder drei Ratschläge. Die Reihenfolge ist wichtig, das ist ein logischer Zusammenhang. Nicht so, dass man die nacheinander abhakt, dass man erst eine Weile den Dharma bewahrt und wenn man damit fertig ist, anfängt in Eintracht zu leben, das ist ja klar. Aber das eine ist fundamentaler als das andere und das eine ist die Grundlage für das andere. Das heißt, die bauen aufeinander auf. Und eine Sache, die wir lösen werden müssen, bevor wir diesen Stupa fertigstellen, ist, wie wir dieses Motto übersetzen. Das heißt, das ist so eine provisorische Arbeitsübersetzung. Ich glaube, in dem Dharma-Abendprogramm hatte das Nirmala anders übersetzt. Da hat er ja, glaube ich, geschrieben, haltet den Dharma in Ehren. Ja, oder schätzt den Dharma. Auf Englisch ist es cherish the Dharma. Cherish the Dharma. Und das ist eine dieser Worte, die man kann man auf Deutsch einfach überhaupt nicht wiedergeben. Ja, der Literatner guckt schon ganz gequält. Das kann man nicht auf Deutsch sagen. Da gibt es einfach kein Wort für cherish. Ja, ich habe ein richtig dickes englisches Wörterbuch zu Hause und jetzt werde ich euch ein bisschen... Kann man sagen, aber das trifft es gar nicht richtig, gar nicht. Ich sag euch mal, was das Webster's Dictionary dazu sagt. Ich habe gesagt, es euch aber auf Deutsch. Ich kann beides vorlesen, aber es hat zwei Hauptbedeutungen. Das eine ist gern haben, große Zuneigung für etwas fühlen oder zeigen, fürsorglich und liebevoll bewahren und beschützen, für etwas sorgen, es pflegen, kultivieren oder nähren, meist mit Sorgfalt, Zuneigung oder Liebe. Eine viel wärmere Qualität als Ehren. Viel wärmer, viel. Das ist was wie eine Mutter, die hütet und sorgt und pflegt und schützt. Ja. Und die zweite Hauptbedeutung ist, da merkt man, da geht es mir um Ideen, am Herzen liegend, also etwas liegt mir am Herzen, an etwas gerne oder mit Verehrung denken, also der Aspekt ist auf jeden Fall drin, etwas gerne und mit Freude und Vergnügen betrachten, sich vorstellen oder erinnern, etwas im Geist tief und entschlossen halten oder bewahren, oft implizit und ohne viele Worte und oft mit angenehmen Empfindungen. So, und dafür jetzt ein griffiges deutsches Wort. Ja, ich bin bitte um Vorschläge. Ja, es ist ein Wort, cherish heißt sowohl pflegen, hüten, etwas Warmes, als auch ehren, achten. Das ist beides drin, aber das kann man ganz schlecht in einem deutschen Wort fassen. Also heute, als ich darüber nachdachte, gefiel mir das Wort bewahren besser als ehren. Ehren ist so distanziert. Ja, etwas achten oder ehren kann ein bisschen distanziert sein und es geht wirklich um was Wärmeres und nicht Distanziertes.
Aber es hat ein bisschen was Passives. Es ist nicht ganz so aktiv.
Ja. Fast so, als würde man es so tief gefrieren oder so, ne?
Ja.
Ja, deswegen, ich denke, wir sind da auch noch nicht am Ende mit unserer Diskussion. Vielleicht. Ja. Wir werden was Unbefriedigendes auf jeden Fall wählen müssen, weil es sich nicht wirklich so auf den Punkt bringen lässt, wie das Englische das kann. Oder ich dachte, bewahre den Dharma im Herzen. Ja, das war auch eine Formulierung, die ich hatte.
Das Englische ist ja auch schon Übersetzung. Man kommt immer, sozusagen auch die Möglichkeit, nochmal zum Original zu gehen und zu gucken, woher.
Ich habe es versucht. Bin nicht zum Original gekommen und ich weiß gar nicht, ich glaube, es steht in englischer Sprache als Schulmotto.
Ich glaube, das Englische ist das Original.
Das Englische ist das Original.
Und eigentlich auch im Englischen lassen kann.
Also lasst uns einfach mal für heute, ich werde davon wahrscheinlich verschiedene Worte verwenden, aber im Herzen bewahren finde ich eigentlich eine ganz schöne Formulierung. Das heißt, wie können wir den Dharma im Herzen bewahren oder hüten, pflegen, lieben, ehren? Wie machen wir das? Das ist das, was er sagt. Hütet, liebt, ehrt den Dharma. Ich denke, das allererste, was dazugehört, ist völlig offensichtlich, ist es, den Dharma zu kennen und zu verstehen. Man muss mit etwas vertraut sein, um es wirklich bewahren zu können, im Herzen bewahren zu können. Das heißt, wie kann man den Dharma wirklich verstehen lernen? Wie kann man den Dharma wirklich kennenlernen? Ja, dazu werde ich bestimmt nächste Woche noch einiges mehr sagen. Ich werde da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Was offensichtlich wichtig ist, sich mit ihm wirklich vertraut zu machen. Was mehr ist, als ihn nur mal hören. Sondern das heißt, sich wirklich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Und diejenigen von euch, die in Studiengruppen sind, wissen, dass das eine Weise ist, wie der Dharma tiefer sinkt, als wenn man sich den nur so anhört oder nur aus einem Buch liest. Man hat was schnell gelesen und denkt, ah ja, stimmt. Aber wenn man in der Studiengruppe mit anderen zusammen sich mit einer Idee aus dem Dharma beschäftigt, darüber sich austauscht, das sinkt sehr viel tiefer ein. Man kann es besser verdauen und durchdringen. Das heißt, Studium der Lehrer, ja, Studium ist ein bisschen so ein irreführendes Wort, weil unsere Studiengruppen sind ja gar nicht akademisch, aber Auseinandersetzung mit dem Dharma, mit anderen zusammen, im Dialog mit anderen zusammen, geht sehr viel tiefer, als wenn man sich alleine nur mit dem Dharma beschäftigt. Also das ist eine sehr, sehr empfehlenswerte Praktik. Den Dharma kennenzulernen, was ich da ganz wichtig finde, ist, dass es dann nicht darum geht, unbedingt sehr, sehr viel zu wissen. Es geht nicht darum, Dharma-Wissen anzuhäufen. Manchmal wird mir fast ein bisschen schwindelig, wenn ich so mir von manchen Freundinnen erzählen lasse, was die alles an Dharma-Büchern konsumieren oder auch Freunden. Es gibt Leute, die unglaublich viel Dharma-Bücher lesen, die viel, viel, viel mehr Dharma-Bücher gelesen haben, als ich das in meinem ganzen Leben wahrscheinlich tun werde. Und manchmal bin ich dann ein bisschen beeindruckt und denke, Hut ab. Aber dann denke ich, aber das kann man doch gar nicht alles verarbeiten. Ja, der Dharma ist ja nicht dazu da, ihn zu lesen und zu konsumieren und anzuhäufen, sondern es geht darum, ihn anzuwenden. Und ich muss sagen, ich kann mit jedem kleinen Esslöffelchen Dharma, was ich bekomme, ziemlich lange arbeiten. Man braucht vielleicht gar nicht so viel in der Breite, als mehr, dass man einige Aspekte des Dharma wirklich in die Tiefe führt. Mir scheint das wichtiger, als sehr stark in die Breite zu gehen, von allen ein bisschen mal was gehört zu haben. Sich einfach einen zentralen Aspekt des Dharma, der einen wirklich anspricht, zu nehmen und mit dem zu arbeiten innerlich. Den wirklich einen richtig tief erreichen zu lassen und auch verändern zu lassen. Das heißt, es ist wichtig, was auch immer wir an Dharma aufnehmen, auch zu verdauen und nicht nur einfach so runterzuschlucken. Ja, ich stelle mir vor, wenn man unheimlich viel Dharma liest, immer mehr ist das wie so eine riesen üppige Mahlzeit, wo man gar nicht die Magensäfte für hat, die zu verdauen. Also es ist wichtig, was auch immer wir an Dharma hören, lernen, damit sitzen zu können, es wirklich verdauen zu können und damit auch sozusagen es uns einzuverleiten, es uns wirklich eigen zu machen, ja, es zu assimilieren. Der Dharma muss ein Teil von uns werden. Ja, dieses Wort cherish hat so etwas Warmes und Nahes. Wenn wir etwas hüten und bewahren und lieben wollen, dann muss es uns nahe kommen. Wir müssen dem Dharma erlauben, uns nahe zu kommen. Nicht nur oben am Gehirn irgendwo zu kitzeln und zu denken, ach, spannend, tolles Konzept, tolle Idee, sondern wir müssen dem Dharma erlauben, uns wirklich ganz tief zu berühren, uns nahe zu kommen, uns zu verändern, uns tief zu erreichen. Ja, ich kann nichts lieben, hüten und schätzen, was mir immer noch fremd ist, was ein bisschen abstrakt ist. Kennt ihr vielleicht bei bestimmten Dharma-Lehren, da muss man nachdenken, das waren die drei, wie ging die nochmal? Das war erst, ach ja, Substanzlosigkeit und das zweite war doch, wenn wir so über den Dharma reden, dann kann er uns nicht sehr tief erreicht haben. Das heißt, wir müssen ein paar Aspekte des Dharma haben, die so sitzen, nicht im Kopf sitzen, sondern wo wir sofort, wenn eine Erfahrung uns begegnet im Leben, wo wir sofort mit dem Dharma antworten können. Wo wir nicht drüber nachdenken müssen, wie so Vokabeln, die man abruft, sondern es muss wirklich zu unserer eigenen Sprache geworden sein. Zumindest Aspekte davon. Und ich glaube, man kann mit einer Lehre, sei es Karma oder sei es Bedingtheit oder sei es die drei Lakshans, mit einer Lehre kann man sehr, sehr lange und sehr ergiebig arbeiten. Ja, also den Dharma kennenlernen, ihn wirklich überhaupt erstmal tief kennenzulernen, ist der erste Schritt, um ihn zu bewahren. Und der zweite ist, ihn zu üben. Na, der Dharma ist nur dazu da, geübt zu werden. Dharma ist nichts, was dazu da ist, gewusst zu werden, sondern es ist etwas, was dazu da ist, geübt zu werden. Das heißt, wir ehren den Dharma oder wir bewahren den Dharma, indem wir ihn tatsächlich anwenden in unserem Leben, ihn üben. Und auch da ist nicht wichtig, dass wir uns total verausgaben und dann erschlaffen, weil wir das nicht durchhalten können, sondern es ist wichtig, dass es kontinuierlich ist, dass diese Übung kontinuierlich und stetig unser Leben durchzieht, in einer Intensität, die wir auch aufrechterhalten können. Vielleicht können einige sehr intensiv praktizieren und die will ich bestimmt nicht aufhalten, aber es ist viel besser, kontinuierlich auf einem machbaren Niveau zu üben, als irgendwie einmal super Gas zu geben und jeden Tag dreimal zu meditieren und dann wieder monatelang Pause zu machen, weil das so anstrengend war oder weil man tierisch Widerstände dagegen bekommen hat oder so. Und es ist wichtig, in der Übung sich klar zu sein, was übe ich jetzt? Ja, der Dharma hat so viele verschiedene Facetten. Was ist im Moment mein Schwerpunkt? Mir klar zu machen, was ist im Moment mein Schwerpunkt? Wir können natürlich an allen und Ecken und Enden üben, aber vielleicht gibt es einen der Vorsätze, mit dem wir jetzt wirklich arbeiten müssen. Und den sich wirklich dann bewusst zu halten. Also kontinuierlich und mit Klarheit üben. Und Bante fügt diesen beiden noch eine dritte Weise hinzu, wie wir den Dharma ehren oder bewahren können, nämlich indem wir ihn kommunizieren. Der Dharma ist uns über viele Generationen immer weitergegeben worden. Und eine Weise, ihn zu ehren und zu bewahren, ist, indem wir ihn weitergeben. Und das ist wichtig. Und vielleicht hat nicht jeder das Gefühl, ach, ich kann jetzt irgendwo mich hinsetzen, einen Dharma-Vortrag halten, da fühle ich mich nicht so in der Lage, aber es gibt viele Weisen, den Dharma zu kommunizieren, sowohl im privaten Umfeld, als auch indem man die Menschen unterstützt, die ihn vielleicht expliziter kommunizieren. Ja? Wir haben Leute im Sangha, die Texte übersetzen, das ist eine Weise zu helfen, dass der Dharma kommuniziert wird. Wir haben Leute im Sangha, die Audioaufnahmen digitalisieren. Das ist eine Weise, den Dharma zu kommunizieren. Wir haben jemanden, der im Buchladen unten mithilft. Das ist eine Weise, den zu helfen, dass der Dharma kommuniziert wird. Das ist in gewisser Weise jeder von euch, der Geld spendet für dieses Zentrum, hilft, dass der Dharma kommuniziert wird. Also es ist nicht nur, indem man sich irgendwo hinsetzt und einen formellen Dharma-Vortrag hält, dass man den Dharma kommuniziert. Es gibt viele Weisen, das zu unterstützen. Und das ist ein wichtiger Aspekt davon, den Dharma zu ehren oder zu bewahren. Okay, aber das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, diesen Aspekt des Dharmas bewahren, hat sehr viel mit mir zu tun, mit meiner persönlichen Praxis. Ich halte den Dharma in meinem Geist. Ich lerne ihn kennen, ich lerne ihn verstehen, ich arbeite damit in meinem Geist. Das hat sehr viel mit mir ganz persönlich zu tun. Wenn wir jetzt zu der zweiten Losung übergehen, lebt in Eintracht, Oder man könnte es auch übersetzen mit lebt in Verbundenheit. Im Englischen ist es live united. Da kommen andere Menschen ins Spiel, weil man kann schlecht alleine in Eintracht leben oder alleine verbunden leben. Dazu gehören andere. Das heißt, diese zweite Losung spricht eine andere Dimension unseres spirituellen Lebens an. Nicht das Zusammensein mit anderen Menschen. Und damit ist nicht die große Masse der vielen anderen Menschen auf diesem Globus gemeint, sondern die Menschen, mit denen wir in unmittelbarem Kontakt stehen. Die Menschen, mit denen wir tatsächlich zu tun haben, regelmäßig. Also unser konkreter menschlicher Kontext, in dem wir stehen. Und lebt in Eintracht kann man auf zwei Ebenen verstehen. Man kann es auf einer allgemeineren Ebene verstehen. Wenn ich tatsächlich versuche, den Dharma zu praktizieren, wenn ich an mir arbeite und an meinem Geist, wenn ich versuche, ethischer zu leben, wenn ich meditiere, dann muss das eine Auswirkung auf meine Beziehung mit anderen Menschen haben. Wenn es die nicht hat, dann stimmt irgendwas mit meiner Praxis nicht. Ja, die Praxis auf dem Kissen oder in meiner persönlichen ethischen Übung muss eine Auswirkung haben auf meine Beziehung mit anderen Menschen. Das heißt, auf der einen Seite zu glauben, man könnte intensiv praktizieren, aber irgendwie kommt man mit allen anderen Leuten, mit denen man es tun hat, nicht klar und ist immer in Konflikten. Da ist irgendeine Reibung. Das kann nicht ganz stimmen, wenn das so wäre. Ja, so eine effektive persönliche Dharma-Praxis zeigt sich auch darin, dass unsere Beziehungen mit anderen harmonischer werden, friedlicher werden. Das heißt, ganz allgemein lebt in Eintracht ist eine Botschaft, wie wir mit Menschen umgehen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Das ist, ob das die Leute auf unserer Arbeit sind, unsere Kollegen, im Job, mit denen wir täglich zu tun haben, das ist ein Arbeitsfeld. Oder in unserer Familie, sofern wir mit einer zusammenleben. Oder ob das damit zu tun hat, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, mit unseren Freunden. In unseren unmittelbaren menschlichen Bezügen ist die Aufforderung, lebt in Eintracht. Wenn du versuchst, in deinem Herzen Frieden zu kultivieren, dann versuch auch in deinen Beziehungen Frieden zu kultivieren. Also ich vermute, dass Dardo, als er dieses Motto seiner Schule gab, damit auch die Kinder untereinander meinte, damit auch sein Lehrerkollegium meinte, lebt in Eintracht. Das ist ein gemeinsames Projekt. Kooperiert miteinander. Also ein Streben nach Harmonie, nach Respekt füreinander, nach einem guten Miteinander. Das heißt nicht, dass man nie Konflikte haben sollte. Ja, manchmal gibt es konstruktive Formen von Konflikte. Manchmal, um ein gutes Miteinander auf einer tieferen Ebene zu haben, muss man auch in einen Konflikt reingehen, sich auseinandersetzen. Aber das Ziel ist ein gutes Miteinander, ein respektvolles, freundliches Miteinander. Kooperieren zu lernen und eine friedliche, förderliche, zwischenmenschliche Umgebung zu schaffen. Aber es gibt eine tiefere Ebene von dieser zweiten Losung, außer dieser allgemeinen Ebene. Und diese tiefere Ebene, wie ich sie verstehe, lebt in Eintracht. Damit ist Sangha gemeint. Damit ist nicht nur gemeint, dass ich mit den Leuten, mit denen ich sowieso zu tun habe, versuche, in Eintracht zu leben, was wichtig ist, sondern damit ist gemeint, dass ich natürlicherweise, wenn ich eine persönliche Praxis habe, mit Menschen mich zusammenfinden werde und das auch möchte, die was Ähnliches versuchen zu tun, mit Gleichgesinnten mich zusammenzuschließen. Das ist ein natürliches Bestreben von jemandem, der selbst praktiziert und Zuflucht nimmt, sich mit anderen zusammenzuschließen, die das auch tun, eine natürliche Affinität zu fühlen mit anderen, die das auch tun. Und da betreten wir den ganzen Bereich von spiritueller Freundschaft. Ja, das ist auch so ein Wort, wo man so schnell mit sich um sich herumschmeißt. Aber was ist gemeint mit spiritueller Freundschaft? Man könnte sagen, die erste Losung heißt, dass ich mein persönliches Leben mehr und mehr vom Dharma durchdringen lasse, vom Dharma tränken lasse. Mein Denken lasse ich vom Dharma tränken, mein Handeln lasse ich vom Dharma tränken. Und Sangha oder die Pflege von spiritueller Freundschaft heißt, einige Beziehungen, wenigstens einige im Leben zu haben, die auch mehr und mehr davon durchdrungen und getränkt sind vom Dharma. Und das kann ich nicht unbedingt immer mit meinen Arbeitskollegen machen. Ja, dafür muss ich schon Menschen suchen, die gleichen Ideale haben wie ich selbst, die auch Zuflucht nehmen wie ich selbst. Das heißt, spirituelle Freundschaft heißt, Beziehungen zu pflegen und aktiv zu pflegen, die vom Dharma getränkt und gespeist und durchdrungen sind und die mir deswegen auch helfen, den Dharma tiefer und tiefer zu üben. Das heißt, was meines Erachtens Dardoda sagt, ist nicht nur, wenn er sagt, lebt in Eintracht, sagt er nicht nur, streitet nicht. Also, könnte man ja denken bei einer Schule, jetzt streitet nicht so viele Kinder. Ich glaube nicht, dass er das meint, sondern er meint, vereinigt eure Kräfte, tut euch zusammen, kommt einander nah, fürchtet euch nicht davor, einander nahe zu kommen, miteinander zu kooperieren, werdet Freunde, viel aktivere Aufforderung. Und das ist ja eine Dimension des spirituellen Lebens, die Bante auch sehr betont. Ja, spirituelle Freundschaft, wie wichtig das ist, spirituelle Freundschaft zu haben. Das ist ein integraler Bestandteil von Praxis, ohne den es gar nicht geht. Ja, man kann für sich selbst ethisch versuchen zu leben, ethischen Vorsätze praktizieren und viel meditieren und sich mit vielen Dharma-Büchern auseinandersetzen, aber das alles reicht nicht. Was Sangharakshita empfiehlt und sagt, das ist ein wichtiger Teil der Praxis, ist, komm mit anderen zusammen, mit Gleichgesinnten. Verbring viel Zeit mit ihnen, lern sie wirklich gut kennen. Arbeitet intensiv zusammen, setzt euch intensiv miteinander auseinander. Ja, so wie Menschen das tun, wenn sie zusammenleben oder wenn sie zusammenarbeiten. Das ist eine intensive Auseinandersetzung. Und er sagt, das ist wie so eine Art Kochtopf. Ja, die eigene Praxis sind die verschiedenen Zutaten, die eigene ethische Praxis, die eigenen Sprachvorsätze, die eigene Meditation, wie wir mit unserem Geist arbeiten. Aber all diese Zutaten, wenn die in den Kochtopf geworfen werden und dann das Feuer von spiritueller Freundschaft entfacht wird, dann passieren ganz andere chemische Prozesse da. Andere Menschen sind ein ganz potenter, wirksamer Bestandteil von Praxis. Ja, ein Ego bricht nirgends so leicht wie im Zusammensein mit anderen Egos. Naja, brechen tut es leider meistens nicht sofort, es kriegt nur blaue Flecken. Mehr als auf dem Sitzkissen. Das heißt, spirituelle Freundschaft wird von Sangharakshita sehr, sehr hoch gehalten. Und ich höre das hier raus in dieser zweiten Losung. Lebt in Eintracht heißt, kommt zusammen, pflegt Freundschaft. Und man unterschätzt manchmal, was spirituelle Freundschaft bedeutet. Man denkt, das ist einfach nur ein netter Kontext. Ja, wenn ich andere Gleichgesinnte habe, dann fällt mir die Praxis leichter. Aber das stimmt nicht. Da unterschätzt man das Potenzial von spiritueller Freundschaft. Im eigentlichen Sinne kann es wirklich eine Praxis sein, die zur Einsicht führt. Ja, weil letzten Endes geht es in der Praxis darum, unser Ego zu sehen, dass es eigentlich eine Illusion ist. Aber es fängt damit an, dass man das Ego durchlässiger macht. Und das kann man dadurch tun, dass man mit anderen zusammen ist und für sie durchlässiger wird. Und auch da hatte ich ein Zitat von Sangharakshita zu diesen Losungen. Er sagt, wenn Rinpoche sagt, lebt in Eintracht, sagt er damit auf einer tieferen Ebene, in einem tieferen Sinne, lebt egolos, lebt in nicht-individualistischer Weise. Er sagt, erkenne, dass es im höchsten Sinne kein getrenntes Selbst gibt, kein abgetrenntes, unwandelbares Selbst, das du verteidigen oder schützen müsstest. Er sagt, erkenne Nairatmya, erkenne Shunyata, das ist es, was er in Wirklichkeit sagt. Also viel tiefer als nur zu sagen, schlagt euch nicht die Köpfe ein. Nutzt die Menschen um euch herum als eine spirituelle Praxis, indem ihr spirituelle Freundschaft übt. Okay, die dritte Losung, strahlt Liebe aus. Das ist nochmal ein Schritt weiter. Da geht es nicht um die Menschen, mit denen wir unmittelbar direkt zu tun haben, die uns nahestehen, sondern da sind im Grunde genommen potenziell alle Menschen mit gemeint. Genau wie so der Bereich der Metta-Bhavana in der fünften Phase der Metta-Bhavana, da ist keine Begrenzung, keine Schranke, ist potenziell jeder gemeint. Und genauso ist mit dieser dritten Losung jeder gemeint. Strahlt Liebe aus. Man könnte sagen, das ist eine Fortführung. Ja, die erste Dimension ist meine persönliche Praxis, in der ich meinen Geist anfange zu transformieren. Und das fließt über und wirkt sich auf die Beziehung, die ich mit meiner unmittelbaren Umgebung habe, mit meinen engen Beziehungen. Und das wiederum fließt über in die große, weite Welt. Es muss ausstrahlen über mein kleines, privates Leben hinaus und auch über meine persönlichen Freundschaften hinaus. Ein Ausstrahlen in die Welt. Und es ist klar, dass damit die ganze Dimension des Bodhisattva-Ideals gemeint ist. Ja, die Vorstellung, dass man ein spirituelles Leben nicht nur für sich selbst führt, nicht nur zum eigenen Wohl, sondern zum Wohle aller, vielleicht sogar primär zum Wohle aller. Das ist diese Dimension, die hier angesprochen ist. Man könnte sagen, spirituelle Praxis ist ihrer Natur nach expansiv. Ja, eine spirituelle Praxis, von der kein anderer was merkt, ist irgendwie ziemlich dubios. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also wenn ich 10 Jahre im stillen Kämmerlein praktiziere und mein Partner hat da nichts von gemerkt, dann ist irgendwas wirklich schiefgelaufen. Dann hat das nicht funktioniert. Also spirituelle Praxis strahlt aus, muss ausstrahlen. Ihrer Natur nach strahlt sie aus. Es gibt dieses schöne Wort in der einfachen Puja, heißt es so, das vollkommene Leben duftet süßer als Weihrauch und in alle Richtungen durchdringt es die Welt. Ich habe dann immer dieses Bild von so einem Weihrauchstäbchen, was ja auch sehr penetrant durch jede kleinste Türritze durchdringt und so in allen Ecken sich festsetzt. Und es heißt, dass ein spirituelles Leben genauso wirkt. Der Duft strahlt aus, nach außen. Und auf der einen Seite könnte man sagen, ist das etwas, was jede effektive Praxis wird das von selbst tun. Also in gewisser Weise, natürlicherweise strahlt die Wirkung meiner persönlichen Praxis nach außen aus. Aber andererseits ist es auch ein bewusstes Feld von Praxis, das bewusst zu tun. Ja, nicht zu warten, bis es von selbst passiert, sondern bewusst zu sehen, das ist eine Dimension von spirituellem Leben. Liebe auszustrahlen. Bante nennt es manchmal die altruistische Dimension unserer Praxis. Ja, eine effiziente, eine wirksame Praxis hat immer eine altruistische, selbstlose Dimension. Dass man etwas wirklich für andere tut, nicht für sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, so die altruistische Dimension von Spiritualität. Aber eine Formulierung, mit der ich immer sehr viel anfangen konnte und immer noch kann, ist mein Wunsch, eine Kraft des Guten in der Welt zu sein. So eine Formulierung, die mich immer berührt. Ja, ich möchte dazu beitragen, mit meinem kleinen Quäntchen Energie möchte ich dazu beitragen, eine Kraft des Guten in der Welt zu sein. Zu sagen, in dem großen, dieser riesengroßen Landschaft von Finsteren und Hellen ein kleines bisschen Helles beizutragen und mich mit anderen zusammenzutun, damit das wirksamer geht. Und es gibt natürlich ganz viele Weisen, wie man eine Kraft des Guten in der Welt sein kann und wie man nach außen Liebe ausstrahlen kann. Manche Menschen haben vielleicht einen Beruf, in dem sie das ausleben können ganz stark, einen Beruf, in dem sie sich sehr stark für andere engagieren und den sie nicht nur machen, um ihr Geld zu verdienen, sondern auch als bewusster Teil ihrer Praxis von Selbstlosigkeit, von Geben, von Ausstrahlen. Es gibt Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, auf verschiedenste Weisen für andere. Und es gibt natürlich Menschen, die das tun, indem sie versuchen, den Dharma in die Welt zu tragen. Auch das ist eine Form von Liebe ausstrahlen oder von Guten, eine Kraft des Guten in der Welt zu sein, indem man Körnchen von Weisheit und Mitgefühl in die Welt streut, Samen, die vielleicht aufgehen werden. Also es gibt viele verschiedene Weisen, das zu tun. Aber was ich herausarbeiten möchte, ist, dass das 3 Dimensionen von Spiritualität sind oder 3 Dimensionen eines spirituellen Lebens sind, die Dado hier anspricht. Und die sind wichtig. Das sind sozusagen 3 verschiedene Bereiche unserer Übung. Und alle 3 sind nötig für eine runde Praxis. Die Ebene meiner eigenen Praxis mit mir selbst, mit meinem Geist, Ethik, Meditation, Studium. Die Ebene von meinem Zusammenklang mit anderen Praktizierenden, Sangha. Und die Ebene von altruistischem Wirken in der Welt. Das sind 3 verschiedene Ebenen oder Dimensionen von spiritueller Praxis. Alle 3 sind wichtig. Man kann nicht sagen, ich mache nur das eine, das andere lasse ich weg. Ja, und in gewisser Weise sind die auch komplementär. Und sie haben eine Reihenfolge. Ja, die Reihenfolge ist wichtig. Es fängt mit der eigenen Praxis an. Und es ist sehr witzlos zu versuchen, unglaublich ehrenamtlich tolle Sachen der Welt zu bewirken, wenn ich mit meinem eigenen Ehemann nicht auskomme oder mit meiner eigenen Wohngemeinschaft oder mit meinen Kollegen oder mit meinem Kapitel oder mit meiner Studiengruppe. Ja? Also da ist eine Reihenfolge. Ich fange bei mir an und muss erst meine direkten, unmittelbaren Beziehungen in Ordnung bringen und kann dann erst hoffen, eine Kraft des Guten in der weiteren Welt zu sein. Aber was ich spannend finde, ist, die meisten Menschen haben diese 3 Ebenen nicht ganz im Gleichgewicht. Die meisten haben bestimmte Vorlieben für das eine oder andere. Und ich sehe schon ein paar Mundwinkel zucken, grinsen. Also offensichtlich erkennen da manche schon ihre Vorlieben spontan. Aber es lohnt sich, darüber zu reflektieren. Auch gerade, wenn ich über meine Dharma-Praxis nachdenke, welche Ebene ist da präsent? Bin ich eine oder einer, der unheimlich viel für sich Bücher liest und ganz rein viel meditiert, aber nicht so gern mit anderen zusammen ist und sich nicht so richtig öffnen mag und ein bisschen Misstrauen hat, sich nahe zu kommen? Oder bin ich eine, die Sangha liebt und unheimlich gerne immer mit anderen spricht und Reporting in macht und sich öffnet, aber eigentlich ziemlich unklar ist, genau wie man den Dharma übt? Ja, oder bin ich eine, die unheimlich in der Welt aktiv ist und gleich so alle Lebewesen retten will nach Bodhisattva-Art, aber eigentlich so keine engen Freunde hat, weil ich so richtig enge Beziehungen scheue? Also, ne? Wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen? Für mich ist das immer eine ganz hilfreiche Weise, auch zu prüfen, wo sind meine Akzente in meinem Leben. Ich weiß, wo meine Schwächen sind und wo meine Stärken sind. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich meine, dass ich diese drei Dimensionen auch in verschiedenen anderen Lehrformulierungen wiedererkennen kann. Etwas, was ich ganz hilfreich auch finde als Werkzeug, um über mein eigenes Leben zu reflektieren, ist etwas, was Subhuti mal formuliert hat. Er sagte, eigentlich kann man sagen, dass Ordensmitglieder drei Verpflichtungen eingehen mit ihrer Ordination. Man könnte sagen, Ordensmitglieder haben drei Pflichten. Drei Pflichten eines Ordensmitglieds. Und die erste Pflicht ist die Verpflichtung, die eigene Praxis zu vertiefen. Ja? Wirklich die eigene Praxis zu vertiefen, dran zu bleiben und tiefer zu gehen. Das ist nicht nur was Schönes, wenn Ordensmitglieder das tun, sondern es ist was, wozu sie sich verpflichtet haben mit ihrer Ordination. Das zweite ist eine Verpflichtung dem Orden gegenüber, in Gleichklang und in Zusammenklang mit anderen Ordensmitgliedern zu sein. Und dafür haben wir im Orden jede Menge Sachen, wie unsere Ordenskapitel, unsere Ordenswochenenden. Ja, der Orden trifft sich in verschiedenster Weise, kommt zusammen. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Praxis eines Ordensmitglieds. Nicht nur für sich selbst intensiv zu praktizieren, sondern im Orden mit anderen zusammen in Gleichklang zu kommen, in Zusammenklang, eine Art Widerhall mit anderen zu kommen, wie Subhuti das ganz schön formuliert. Und die dritte Pflicht eines Ordensmitglieds ist einen altruistischen Teil der Praxis zu haben, also etwas für andere tun, etwas in irgendeiner Weise altruistisch, selbstlos in der Welt zu wirken. Auch das ist eine Pflicht, die Ordensmitglieder mit ihrer Ordination eingehen. Und es sind genau diese drei Dimensionen, anders formuliert, aber genau diese drei Dimensionen. Ich, mein enges Umfeld und die weite Welt da draußen. Ich weiß nicht, wer sich noch an die alten Mitra-Kriterien erinnert, aber bevor wir, ja, einige nicken. Okay, wir hatten früher andere Kriterien, wenn Leute Mitra wurden. Das dauerte meistens ein bisschen länger, bis Leute Mitra wurden. Und es gab vier Kriterien. Das erste ist in unserem Kontext irrelevant. Das ging darum, dass man sich entscheidet für diese Gemeinschaft, dass man eine klare Entscheidung getroffen hat. Und die anderen drei sind wieder genau diese Dimension, auf einer niedrigeren Ebene. Die erste war, man verpflichtet sich als Mitra eine tägliche Meditationspraxis zu haben. Das ist die Dimension der eigenen persönlichen Praxis, der Arbeit am eigenen Geist. Das zweite war, Freundschaft mit Ordensmitgliedern zu haben, also nicht nur gute Absichten zu haben, sondern einige wirkliche Freundschaft mit Ordensmitgliedern zu haben. Das ist die Dimension von Sangha. Und das dritte war, im Zentrum mitzuhelfen. Das ist die altruistische Dimension. Ja? Also man wurde nur Mitra, weil man in irgendeiner Weise in einem buddhistischen Zentrum mitgeholfen hat. Ob die nun toll waren, diese Kriterien, oder ob es gut ist, dass wir die geändert haben, ist jetzt egal. Aber es sind genau diese drei Dimensionen. Sieh zu, dass du wirklich für dich selbst praktizierst, sorge dafür, dass du wirkliche Verbindungen im Sangha hast, echte Verbindungen, und tu was für andere. Wer die Verse der Ordinationsannahme kennt, einige von uns können dann gucken, wie sie die zuordnen können, das passt nämlich auch wunderbar. Das werde ich jetzt aber nicht ausführen. Und im Beirat, vor 2 Jahren hatten wir mal in unserem Beirat, im Beirat sind praktisch alle Ordensmitglieder hier am Essener Zentrum, die lehren oder in irgendeiner anderen Weise hier wirklich mitwirken, hatten wir Gespräche darüber, was dazu gehört, dass dieses Zentrum ein gesunder, stabiler Ort spiritueller Praxis ist. Ja, was sind Kriterien dafür, dass das wirklich ein gesundes, spirituell vitales Zentrum ist? Und was wir so entwickelten im Gespräch, war das Bild von einem Baum. Ja, und wir hatten dann auch so einen Flipchart mit einem Baum und schrieben dann so in die verschiedenen Teile des Baumes verschiedene Worte. Aber die Wurzeln waren dafür zu sorgen, dass alle, die hier lehren, wirklich ihre eigenen spirituellen Quellen füllen. Dass jeder von uns seine eigenen spirituellen Batterien füllt, dass wir selbst genährt sind. Die eigene Praxis, erste Dimension. Der Stamm war sozusagen die zweite Dimension von Sangha. Es ist schön, wenn jeder von uns inspiriert ist, aber um ein buddhistisches Zentrum zu führen, müssen wir kooperieren. Wir müssen unsere Energien zusammenfließen lassen. Das war das Bild des Stammes, wo die Säfte sich bündeln, zusammenkommen und in eine Richtung fließen. Also das Lernen wirklich miteinander komplementär miteinander zu arbeiten, zu kooperieren. Ja, nicht ich mache jetzt mein Ding und du machst dein Ding, sondern wir machen gemeinsam etwas. Und aus diesem Bündelungsprozess heraus dann die Äste des Baumes, die sich nach allen Seiten ausdehnen, was dann das Wirken der einzelnen Ordensmitglieder sind, ob das jetzt Studiengruppen sind oder der eine engagiert sich in Arbeit mit Schulen und mit Lehrern und der andere ist mehr jemand, der im persönlichen Kontakt viel bewirken kann. Also verschiedenste Weise, was so in einem buddhistischen Zentrum passiert, sind die ausladenden Äste. Aber es sind auch diese drei Dimensionen. Also man könnte auch diese drei Dimensionen in drei Hauptteilen eines Baumes zuordnen. Die Wurzeln, wo der Saft überhaupt herkommt, der Stamm, wo es gebündelt wird mit anderen zusammen und dann die Äste einer Gemeinschaft, die in alle Richtungen ausladen. Ich fand das ein ganz schönes Bild. Ja, mehr will ich heute gar nicht sagen. Mir ging es wirklich darum, erstmal so das Terrain abzustecken, worum es geht in diesem Motto, in diesen drei Losungen. Und wir werden das, wie ich ja schon gesagt habe, dann auch vertiefen.